In der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha Podcast geht's mal wieder um Regeln mehr nach dem Intro.
Auf geht's der Reha Podcast, der Podcast von Reha Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, herzlich willkommen zur Sendung 334 des Auf geht's der Reha-Podcast. Bei der letzten Sendung, also der Einleitung zu unserer kleinen Serie zum Code of Conduct, habe ich ganz vergessen, das war eine Schnapszahl. Sendung 333. Und was haben wir beim letzten Mal besprochen? Wir haben beim letzten Mal besprochen, wie wird so ein Reha-Management eingeleitet. Da ging es darum, dass Anwältinnen und Anwalt mit dem Haftpflichtversicherer reden müssen. Die dürfen sich einigen auf einen Reha-Dienstleister, die dürfen Reha-Ziele bestimmen. Und was haben diese Reha-Ziele mit dem Unfallopfer zu tun? Ja, natürlich, man muss als Anwalt oder Anwältin das Unfallopfer mal fragen, wo willst du eigentlich hin? Was ich vergessen hatte, und das war ja beim letzten Mal so eine kleine Schelte für die Anwaltschaft gewesen, dass es auch darum geht, natürlich Verfahren zu beschleunigen. Und da gibt es einen Beschluss des Verkehrsgerichtstages 2022. Und wenn du den nachlesen möchtest, ich werde ihn in den, wie man so schön sagt, Shownotes nochmal verlinken. Da kann sich jeder nochmal informieren, dass es zwischen der Anwaltschaft und den Haftpflichtversicherungen Einigkeit darüber gibt, dass ein Reha-Management so schnell wie möglich eingeleitet werden kann bzw. muss, damit die Unfallopfer auch gut versorgt werden außerhalb des Kassensystems. Und es gibt bei aller Schelte auch Lichtblicke. Es gibt einige wenige Anwältinnen und Anwälte, die das wirklich auch manchmal aktiv betreiben. Und so habe ich heute ein Schreiben gesehen, wo ein Anwalt aus Osnabrück gesagt hat, hey, wir brauchen hier ein Reha-Management, könnt ihr uns helfen? Und der Haftpflichtversicherer hat gesagt, selbstverständlich, machen wir mit, wussten wir nicht, dass es deinem Mandanten so schlecht geht. Also es gibt auch Ausnahmen und das ist vielleicht ein Beispiel, dass es auch anders geht. Heute in der Folge 2 unserer kleinen Serie wollen wir so ein bisschen auf die Regeln für den Reha-Dienst eingehen und die sind klar beschrieben und da greife ich mal wieder in den Code of Conduct und werde da so ein bisschen halt auch drauf eingehen, indem ich die Punkte vorlese, wie beim letzten Mal schon, dann dadurch wird's einfacher und auch einfacher zu verstehen. Und da steht unter Punkt 2 der Reha-Dienst unter dem Punkt A. Er ist personell und organisatorisch vom Haftpflichtversicherer unabhängig. So, das bedeutet, dass neben der Anerkennung durch den Deutschen Anwaltsverein Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht es keine Unterfirma sein darf des Haftpflichtversicherers. Also nehmen wir mal an, Haftpflichtversicherer A bildet ein Unternehmen und dieses Unternehmen gehört zu 100% dem Haftpflichtversicherer, dann ist da eine organisatorische Einheit gegeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wieso denn? Das sind jetzt zwei verschiedene Unternehmen. Aber wenn jemand 100% eine Firma unterhält, da ist sicherlich eine organisatorische Verknüpfung gegeben. Leider, das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, gibt es meines Wissens einen Haftpflichtversicherer in Deutschland, der sich daran nicht hält und einen eigenen Reha-Dienst gegründet hat, beziehungsweise gebildet hat und der ist 100%ige Tochter. Das halte ich für schwierig. Wir bei Reha Management Nord lassen uns da beraten durch unsere beiden Anwälte im Beirat, nämlich den Herrn Kerkmann, den ihr aus vielen Sendungen kennt, und durch Klaus Kohake aus Osnabrück, wenn wir da ein Problem sehen, denn das hat auch was mit Neutralität zu tun. Da kommen wir aber gleich zu. Dann wichtiger Punkt 2b. Er, also der Reha-Dienst, ist weisungsfrei und neutral. Und das ist für uns hier bei Reha Management Nord ein ganz großer Wert oder ein wichtiger Wert. Wir lassen uns weder von Anwälten oder von Versicherungen oder von Unfallopfern erklären, wie wir unsere Arbeit zu machen haben, wie wir was einzuschätzen haben. Und das ist für manches Unfallopfer nicht so schön, weil wir auch manchmal Dinge auf den Tisch bringen müssen, die nach unserer Auffassung halt anders laufen könnten. Da ist es natürlich immer so, wir arbeiten alle freiwillig zusammen und das Unfallopfer muss das nicht machen, wenn wir was vorschlagen. Aber wir haben nur unsere eigene Meinung. Ja, und die ist natürlich gebildet worden durch Fachexpertisen. Und ja, wir müssen uns da nicht vorschreiben lassen von einem Unfallopfer, was wir zu schreiben haben, wie wir es zu machen haben. Und das gilt auch für Anwältinnen und Anwälte. Und es ist, oh, wie lange ist das her? Naja, so 3-4 Monate her, da gab es wirklich eine Anwältin aus Hamburg, die meinte, mir zu erklären, wie ich meine Berichte zu schreiben habe, was ich da reinzuschreiben habe. Und ja, wir haben die Zusammenarbeit in dem Fall sofort beendet, denn sowas geht nicht. Wir lassen uns keine Vorschriften machen. Sinnigerweise, und es ist total spannend, die Haftpflichtversicherungen halten da immer still und akzeptieren unsere Berichte und da kommt komischerweise nichts. Also vielleicht auch mal da nachdenken, denn Weisungsfreiheit heißt wirklich, wir sind von niemandem abhängig, indem wir irgendwelches Sachen ausführen müssen. Und neutral heißt, ja, wir stehen in der Mitte. Auf der einen Seite die Haftpflichtversicherung, auf der anderen Seite die Anwältin, der Anwalt mit dem Unfallopfer. Und ja, man steht manchmal, so habe ich das Gefühl, in der Mitte und kriegt Prügel von beiden Seiten, weil irgendeinem was nicht passt. Aber dafür sind wir nicht da. Nicht passen haben wir vor kurzem erlebt. Da haben wir Unfallfolgen aufgedeckt, die nicht bekannt waren, die aber teilhabeentscheidend waren. Und das fand jetzt der Haftpflichtversicherer dann nicht so erquickend. Das gehört dann aber zur Neutralität dazu. Im Endeffekt war es dann so, dass aber alle Beteiligten, die am Tisch saßen, sprich Unfallopfer und Anwältin in dem Fall und Haftpflichtversicherer im Prinzip dann doch froh waren, weil letztendlich diese Einschränkung, die wir aufgedeckt haben, es handelte sich um ein nicht erkanntes Schädel-Hirn-Trauma, doch ganz schön Teilhabe einschränkend waren und auch Rehabilitation schwer gemacht haben, weil die betroffene Person zum Beispiel Anweisungen von Physiotherapeuten etc. nicht verarbeiten konnte, konnte sich die nicht merken. Und es war sage ich mal, auf der Seite der geschädigten Person war es so, dass die Kritik kam so, ja, weiß auch nicht, woran es liegt. Und dann kamen so Motivationsprobleme ran, aber das stimmte Geist gar nicht, sondern es handelte sich um ein Überlastungssyndrom. Also insofern waren alle zufrieden. Aber es gehört zur Neutralität dazu, auch Dinge auf den Tisch zu bringen, die einem auf der jeweiligen Seite nicht passen. Das dazu. Dann geht's weiter mit Punkt C. Und da sind wir schon wieder bei der ersten Folge eigentlich. Art und Umfang seiner Tätigkeit, also die des Reha-Dienstes, werden ausschließlich durch das Reha-Ziel bestimmt. Und das ist genau der Punkt. Warum brauchen wir dieses Reha-Ziel? Und warum brauchen wir das, was das Unfallopfer gerne erreichen möchte in Rehabilitation und Teilhabe? Und wie schon in der ersten Folge gesagt, und wenn du die Folge nicht gesehen oder gehört hast, kannst du gerne nochmal reinhören. Dies ist ja überall verfügbar. Da wird nämlich jetzt mal ganz klar, dass der Reha-Dienst sich nur, also wir von Reha Management Nord, nur an diesem Ziel ausrichten darf. Wenn, wie ich das in der ersten Folge so berichtet hatte, wir nur einen Auftrag bekommen, nicht quatschen, machen, dann ist natürlich klar, haben wir kein Ziel. Dann müssen wir die Ziele erstmal erarbeiten. Und das machen wir natürlich gerne mit vielen Menschen aus unserem Netzwerk. Und dann kann man sich an diesem Reha-Ziel und Teilhabeziel auch ranhangeln. Und manchmal gehört aber auch dazu, da sind wir wieder bei der Weisungsfreiheit und Neutralität, dass man dem einen oder anderen Unfallopfer auch mal sagen kann, also das, was du als Ziel hast, ist leider unrealistisch. Du kannst deinen Weg gehen. Aber es wird dich mittel- bis langfristig nicht in die dauerhafte Teilhabe bringen. Und das gehört einfach auch dazu. Das sind aber eher Ausnahmefälle, muss man sagen. Machen wir weiter mit dem Code of Conduct. Und zwar sind wir dann schon bei Punkt D. Und da steht drin, hinsichtlich aller außerhalb des Reha-Ziels liegenden Erkenntnisse ist der Reha-Dienst zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und da sind wir wieder bei Folge 1. Und zwar hatte ich euch ja berichtet von dem Unfallopfer, wo ich morgens bei der Tochter angerufen hatte und ja, Papa war auf Arbeit. Das sind genau diese Punkte und natürlich auch die Punkte des Datenschutzes. Also man stelle sich zum Beispiel vor, jemand hat eine schwere Oberschenkelverletzung und dabei kommt raus, weil man irgendwie ein CT machen musste während der Traumabehandlung. Da ist auf einmal Lungenkarzinom drin oder sonst was. Das sind alles Dinge, Erkenntnisse, die nichts mit der Reha, der Unfallfolgen zu tun haben. Natürlich beschäftigen die uns auch als Reha-Dienstleister, weil sie natürlich entscheidend sind für Maßnahmen. Aber da sind auch Dinge halt dabei, die wir manchmal mitbekommen in Gesprächen, wenn es um psychosoziale Dinge geht, wenn es um Dinge in der Familie geht. Die gehen niemandem was an und das gehört zu diesem Punkt dazu. Und dann sind wir beim ebenfalls so wichtigen Punkt 2e. Er, also der Reha-Dienst, hat sich jegliche Einflussnahme oder Beurteilung auf die Regulierung des Schadens zum Grund und zur Höhe der Ansprüche zu enthalten und bereits der Möglichkeit des Entstehens eines dahingehenden Anscheins entgegenzuwirken. Und das ist etwas, was ich in jedem ersten und zweiten Gespräch immer wieder auf den Tisch bringen muss und sagen muss, dafür hast du, liebes Unfallopfer, eine Anwältin, einen Anwalt. Da kommen so Fragen, was kriege ich denn an? Schmerzensgeld, Haushaltsführungsschaden etc. Das hat uns als Reha-Dienstleister von Reha Management Nord überhaupt nichts anzugehen. Dafür gibt es halt eine Anwältin oder einen Anwalt. Die kriegen auch noch Geld dafür, dass sie da die richtigen Anträge beim Haftpflichtversicherer erstellen und die auch begründen. Und da müssen wir uns strikt raushalten. Und es gibt nur eine kleine Schnittmenge und das sind manchmal die Fahrtkosten. Fahrtkosten, wenn wir aufgrund der Unfallfolgen zum Beispiel ein Taxi organisieren müssen, dann fragen wir natürlich im Rahmen eines Antrages beim Haftpflichtversicherer nach, dürfen wir das machen, dann kriegen wir in der Regel auch eine Kostenzusage, weil Krankenkassen beim Taxikosten immer wieder Ärger machen und da ihre Voraussetzungen haben. Und das ist eigentlich die einzige Schnittmenge. Aber es gibt, und das habe ich vor, das sind jetzt 6-7 Monate her, auch erlebt in einem Fall, von einer Familie, die komplett betroffen ist, dass der Anwalt nicht mal Fahrtkosten abgerechnet hat. Und das ist nicht meine Aufgabe. Und wenn dann der Anwalt auf einmal schriftlich sagt, rechne doch mal die Fahrtkosten für unsere Mandanten ab, ist ihre Aufgabe, dann kann man nur zurückschreiben, lieber Anwalt, du hast den Code of Conduct offensichtlich verstanden, Schadensersatz ist deine Aufgabe. Also ganz klar, wir sind nicht Handlanger oder verlängerter Arm zur Berechnung von irgendwelchen Leistungen. Da gehören halt auch Fahrtkosten, Kilometerpauschalen dazu. Und das sollte also in der Zusammenarbeit immer schon klargestellt werden. Gut wäre es, wenn das Anwältinnen und Anwälte selber machen würden, aber wie schon in Folge 1 zu dieser kleinen Serie schon berichtet, ist das selten der Fall, dass Anwältinnen und Anwälte sich vielleicht gar nicht mal mit dem Code of Conduct beschäftigen. Eine Variante. Variante 2 ist, dass sie einfach nicht die Zeit finden oder auch keine Lust haben, ihre Mandantschaften über diese Voraussetzungen zu informieren. Aber deswegen gibt es den Auf geht's der Reha-Podcast. Wir besprechen das gerade. So, das war's zu dieser Folge. Kurz zusammengefasst kann man sagen, der Reha-Dienstleister, also wir von Reha Management Nord, sind weisungsfrei. Wir arbeiten neutral. Wir arbeiten nach unserer Fachlichkeit. Wir holen uns natürlich aus unserem Expertennetzwerk Rat. Und darauf basieren letztendlich die Vorschläge, wie jemand Reha und Teilhabe gestalten kann. Und zweiter wichtiger Punkt, wir dürfen keine Informationen, die nicht zur Rehabilitation der Unfallfolgen gehören, weitertragen. Und der nächste für mich wichtige Punkt ist, Reha Management Nord und die Kolleginnen und Kollegen von den anderen anerkannten Reha-Diensten, wir haben einfach nichts mit dem Schadensersatz zu tun und wir haben uns da rauszuhalten. Und das, denke ich, machen wir auch alle gerne, weil letztendlich ist das immer ein Punkt, wo es Ärger gibt und den Ärger wollen wir in der Reha nicht haben. Wir wollen ja gemeinsam an Reha- und Teilhabezielen arbeiten und da kann sowas nur stören. Das war's von mir aus Sendung 334 des Auf geht's der Reha-Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wenn ihr Lust und Zeit habt, dann könnt ihr mich wiedersehen in 2 Wochen oder auch wieder hören. Bis dahin bleibt vor allem gesund. Bis dann. Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.